Das war 1990, 23. August in der DDR-Volkskammer. Gregor Gysi.
Das Parlament hat soeben nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum 3. Oktober 1990 beschlossen.
Und das war derselbe im Juni 2015 Parteitag Die Linke in Bielefeld.
Heute spreche ich letztmalig als Vorsitzender unserer Bundestagsfraktion auf einem unserer Parteitage. Die Legislaturperiode des Fraktionsvorstandes endet im Herbst 2015. Ich werde nicht erneut kandidieren, da die Zeit gekommen ist, den Vorsitz unserer Fraktion in jüngere Hände zu legen.
Am 13. Oktober ist es soweit. Gregor Gysi kandidiert nicht wieder für den Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag und schlug als Nachfolger Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch vor. 25 Jahre Deutsche Einheit, 25 Jahre Gregor Gysi auf der großen Bühne der Politik. Herzlich willkommen, Gregor Gysi.
Ich grüße Sie ebenso herzlich.
Im ersten Ton wirkte der damalige PDS-Vorsitzende Gregor Gysi ziemlich weinerlich. War Ihnen da auch so zumute?
Naja, weinerlich nicht, aber es war ja eine äußerst schwierige Situation. Ich wusste ja, dass es viele Menschen gab, die Angst hatten vor der Einheit und andere, die sich wahnsinnig darauf freuten. Und ich habe extra gesagt, nicht mehr und nicht weniger, um bei den einen die Euphorie etwas abzubauen und bei den anderen wiederum die Ängste abzubauen. Nicht mehr und nicht weniger heißt ja, es ist schon ein Vorgang, aber man darf ihn auch nicht überbewerten. Das war mir schon wichtig und das wollte ich natürlich auch durchaus sehr, sehr ernsthaft sagen und da kommt die angespannte Stimme her. Aber ich darf noch was hinzufügen. Ich bekam tosenden Applaus durch die CDU. Und als jetzt mal, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr im Bundestag dieser Satz wieder abgespielt wurde, klatschte wieder die Unionsfraktion. Insofern habe ich zweimal von der Unionsfraktion Beifall bekommen.
Na, das kriegen Sie sonst nicht so unbedingt,
nee, das kriege ich nicht,
wenn man Frau Merkel beobachtet, während Sie reden. Sie tut immer alles andere, nur nicht Ihnen zuhören, oder?
In Wirklichkeit hört sie sehr genau zu, aber
sie tut so, sie läuft rum.
Und zwar, weil da ist so die Methode, ich will meinen Wählerinnen und Wählern zeigen, dass ich das gar nicht nötig habe, darauf zu achten. Manchmal hört sie allerdings auch zu, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Einmal habe ich gesagt, dass das unerhört ist, dass wenn sie eine Regierungserklärung abgibt und anschließend die Opposition spricht, dass sie dann nicht zuhört. Seitdem hat sie das ein bisschen geändert.
Im zweiten Ton, ich habe den mehrfach unterm Kopfhörer gehört, da hört man das vielleicht noch deutlicher, wie aufgeregt Sie waren. Wie schwer ist Ihnen diese Abschiedserklärung gefallen?
Also der Abschied selbst fällt mir gar nicht schwer. Ich habe das ja schon entschieden im Mai 2013, habe das auch einer größeren Gruppe von leitenden Leuten meiner Partei erzählt, aber offensichtlich haben die mir das gar nicht geglaubt. Die fingen das erst an, so im April des Jahres 2015 ernst zu nehmen. Aber ich war natürlich ein bisschen aufgeregt, denn es ist ja höchstwahrscheinlich meine letzte Rede auf einem Parteitag überhaupt, weil ich ja dann diese Funktion nicht mehr ausübe und mich da ja auch gar nicht vordrängeln will. Und dann kam ich aber so rein, so nach einer Minute hatte ich meine Stimme wieder voll im Griff. Und zum Schluss, da versagte meine Stimme, darüber habe ich mich dann auch geärgert, ehrlich gesagt, weil ich ja wusste, dass ich mich bei meinen Angehörigen entschuldigen will und dass mir da die Stimme versagte. Tja, und da habe ich mich eine Sekunde doch in den Parteitag verliebt, wissen Sie auch warum, weil er klatschte, um mir eine Pause zu gönnen.
Wollen wir uns das mal anhören?
Man steht unter ständiger öffentlicher Kontrolle. Ich habe viel zu wenig Freundschaften gepflegt. Ich hatte viel zu wenig Zeit für meine Angehörigen. Und das lag nicht an euch, die ihr mich eingeladen habt. Das ist euer Recht, das ist sogar eure Pflicht. Sondern es lag an mir, weil ich zu selten Nein sagte, mich einfach zu wichtig nahm. Das ist eine große Gefahr, wenn man in der ersten Reihe der Öffentlichkeit steht. Ich werde andere nicht davor bewahren können. Aber bei meinen Angehörigen, meinen Freundinnen und Freunden, möchte ich mich heute aufrichtig entschuldigen. Es tut mir sehr, sehr leid.
An wen haben Sie eigentlich ganz konkret gedacht?
An meine Kinder, auch an meine geschiedene Frau, auch an meine Schwester und auch an Freundinnen und Freunde, die ich inzwischen wieder angerufen habe. Aber wenn man sich so lange nicht meldet und immer keine Zeit hat, das lässt sich nicht einfach wieder aufbauen. Und das liegt daran, dass man sich in der ersten Reihe wirklich zu wichtig nimmt. Ich habe das selbstkritisch gesagt, aber ich habe ja auch gesagt, die anderen, die in die erste Reihe kommen, werden es genauso machen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob, na klar, ich meine, Sie haben ja in dem Buch, über das wir übrigens jetzt auch ein wenig reden, das Sie zusammen mit dem Journalisten Stefan Hebel gemacht haben, Ausstieg links, eine Bilanz, Westend Verlag, 14,99 Euro. Das ist so ein Gesprächsbuch, da geben Sie ja auch zu, dass Sie ein bisschen eitel sind. Aber klar, ist das denn der hohe Preis, den Politik generell, auch wenn man sich nicht so wichtig nimmt, fordert?
Vielleicht nicht. Wenn ich also immer in der dritten oder vierten Reihe gewesen wäre, dann kann man sich Zeit besser einteilen. Wissen Sie, was das Problem ist? Das Problem besteht darin, dass du die Herrschaft über deinen Kalender aufgibst. Die Herrschaft haben andere. Und ich will diese Herrschaft unbedingt wieder zurückgewinnen. Ich möchte entscheiden, was ich am Abend mache. Und das ist nicht so leicht. Wissen Sie denn diese falschen Überlegungen? Ja, wenn ich da nicht hingehe, dann ist das ja eine Katastrophe. Wäre es wirklich eine Katastrophe gewesen? Hätte ich nicht den einen oder anderen Termin doch ausfallen lassen können? Und das merkt man erst spät, weil man ist ja immer unter diesem Adrenalinstoß. Man ist ja ständig beschäftigt rund um die Uhr. Da kommt man in bestimmter Hinsicht auch kaum zum Nachdenken über Freundinnen und Freunde, über Angehörige. Dann erfährt man ja, dass das passiert, dass jenes passiert. Dann kümmert man sich auch mal um irgendwas, aber viel zu wenig.
Mit Gregor Gysi verbindet man natürlich Humor in der Politik. Ihre Nachfolgerin, Sie haben sie ja selbst vorgeschlagen, zusammen mit Dietmar Bartsch, also Sarah Wagenknecht, sei hingegen für ihren Humor nicht sprichwörtlich bekannt, spotten Sie in dem Buch. Symbolisiert sie eine Linke, die Sie eigentlich gerade auch mit Ihrem äußeren Erscheinungsbild, mit Ihrem Humor zu überwinden suchten?
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie einen anderen Stil und das ist ja auch ihr gutes Recht. Man darf sich nie verstellen. Ich habe Leute erlebt, die haben versucht, meinen Humor nachzumachen. Das geht auch völlig daneben, wenn er nicht zu ihnen passt. Und wiederum Dietmar Bartsch ist wieder ein ganz anderer Typ. Der hat schon auch seinen Humor und ich hoffe, dass sich das wieder ausgleicht. Aber es war in der Zeit, in der ich in diesen Funktionen war, besonders wichtig. Denn die Partei, die ich anfangs führte und dann später die Abgeordnetengruppe bzw. Fraktion, die hatten ja einen bestimmten Ruf und ich wollte den ja abbauen. Und es ist mir ganz gut gelungen, die Leute davon zu überzeugen, dass ich nicht ganz so schlimm bin, wie man das am Anfang befürchtete. Und das musste ich ja auch für die Partei erreichen. Aber ich habe mich ja nicht verstellt, dieser Humor ist mir eigen. Ich bin ja nicht nur ironisch, das sind viele, sondern vor allen Dingen selbstironisch. Und das habe ich schon von meinem Vater gelernt, der war auch so. Wobei ich Ihnen zugebe, dass Selbstironie natürlich auch eine kleine Form von Arroganz ist, weil man ja davon ausgeht, dass die anderen es besser wissen.
Trotzdem nochmal, Sarah Wagenknecht symbolisiert sie etwas anderes. Nicht nur, dass sie also einen anderen Stil hat, sondern dass sie auch etwas anderes, eine zu überwunden geglaubte Art von Parteifunktionär symbolisiert.
Ach, das weiß ich gar nicht. Sie ist gar kein Funktionärstyp. Also nicht so, wie ich ihn früher aus der SED kannte. Das kann man gar nicht bei ihr sagen. Dazu ist sie auch viel zu stark auf sich selbst bezogen.
Ach ja?
Das ist, finde ich, auch nicht weiter schlimm. Nur eins muss passieren, das habe ich beiden gesagt, also Sarah und Dietmar. Ich habe gesagt, sie müssen nicht den Kompromiss für sich suchen, sondern den für die Fraktion und die Partei finden. Das ist das Entscheidende.
Und das ist ein großer Unterschied, das haben Sie auch gesagt. Ja, warum sagen Sie das? Das wirkt wie so ein Appell.
Ja, es soll ja auch ein Appell sein. Es soll auch ein Appell sein, weil sie bisher immer versucht haben, zwischen sich einen Kompromiss zu finden und dabei zu wenig darüber nachgedacht haben, ja, ist das ein Kompromiss, der so auch von der Fraktion getragen werden kann. Das Zweite ist, beide müssen wissen, aber ich glaube, dass sie das wissen, und darauf kommt es an, dass sie im Wesentlichen die Mehrheitsmeinung der Fraktion zu vertreten haben, weil sie mich ja fragten nach der Richtung. Natürlich kann man auch mal als Fraktionsvorsitzender eine abweichende Auffassung haben, aber das ist so mal und in kleineren Fragen. Also ich will bloß sagen, das geht, aber man kann nicht generell, sagen wir mal, eine Minderheitenposition vertreten und sagen, das hat die Mehrheit einfach zu akzeptieren. Wenn ich Vorsitzender einer Einrichtung bin, muss ich zumindest in allen wesentlichen Fragen die Mehrheitsauffassung vertreten. Und ich bin sicher, sicher bin ich nicht, aber ich hoffe sehr und glaube, dass das auch so geschehen wird.
Aber wie erklären Sie denn jemanden, der also nun keine Ahnung von den Interna der Partei Die Linke und der Fraktion eben hat, warum die beiden eben einen Kompromiss brauchen, um eine Fraktion zu führen? Und zwar inhaltlich, meine ich das jetzt.
Ja, wir sind doch eine plurale Partei. Das haben wir extra so angelegt.
Das sagen Sie alle immer, die Leute,
die von Parteien kommen. Ja, aber bei uns hat das einen anderen Hintergrund. Sie wissen ja, dass dass es die SED gab und da gab es immer die Einheit und Reinheit der Lehre und wenn du davon abgewichen hast, dann bekamst du ein Parteiverfahren und davon wollten wir uns ja für immer verabschieden. Deshalb hatten wir ja verschiedene Plattformen und Strömungen und so weiter und man weiß ja auch, aus welcher Strömung Sarah kommt, man weiß auch, aus welcher Strömung Dietmar kommt und da gibt es schon bestimmte unterschiedliche Auffassungen. Das ist auch nicht weiter schlimm, wenn man plural sein will, nur eine Partei braucht auch eine klare Unterscheidung. Was ist die Mehrheitsmeinung und was ist eine Minderheitsmeinung? Das war in der PDS ganz leicht, da wusste man das. Was ist die Mehrheitsmeinung, was ist die Minderheitsmeinung? Das ist heute nicht immer ganz so leicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da wieder, das habe ich auch zu Katja Kipping und zu Bernd Rixinger gesagt, klarere Verhältnisse herstellen. Aber das wollen Sie beide auch.
Herr Gysi, Göttingen 2012, Parteitag, da haben Sie von Hass gesprochen.
Da war doch was los, ne?
Allerdings, da haben Sie von Hass gesprochen, den es in der Fraktion gibt. Und seit Jahren mühten Sie sich ab, das abzubauen. Ich bin es leid, haben Sie gesagt. Mir ist berichtet worden, ich nehme ja daran nicht teil aus Hintergrundgesprächen, dass Ihnen das Wort Betonköpfe nicht fremd ist. Ist denn der Hass nun überwunden?
Ja, ich würde sagen, es hat sich doch eine ganze Menge seitdem verändert. Das heißt nicht, dass es nicht persönlich auch noch Leute gibt, die sich nicht leiden können. Aber die Atmosphäre in der Fraktionsversammlung, wenn ich das mit vor dem Parteitag vergleiche, das hat sich wirklich geändert. Sie haben, glaube ich, meinen Appell, und ich muss das sagen, es war auch eine Warnung, verstanden, dass ich gesagt habe, also es gibt Grenzen. Und das haben Sie begriffen. Und ich vor allen Dingen, verstehen Sie, die sitzen doch nicht für sich im Bundestag. Ich meine, wichtig sind wir ja alle schon, ja? Sondern sie sitzen doch da, um bestimmte Interessen zu vertreten, zu artikulieren. Und zwar nicht nur für eine kleine Gruppe, in der sie sich bewegen, sondern möglichst für die Bevölkerung dieses Landes. Und da muss man bestimmte Dinge auch einfach zurückstellen. Ich verlange ja nicht, dass sich alle lieben, das ist ja Quatsch, ne? Oder dass alle miteinander befreundet sind, aber einen bestimmten Umgang pflegen. Und das war damals wirklich nicht so. Und wissen Sie, ich muss mich mal kurz erklären, eigentlich bin ich ja eher harmoniesüchtig. Bevor ich so eine Rede halte, da muss ich aber so wütend werden. Und dann bin ich wieder partiell doch nicht zurechnungsfähig. Weil wenn Sie mir dann kämen und sagten, also lass doch mal lieber das weg, lass doch mal, das lasse ich dann nicht weg, dann bin ich in so einer Stimmung, dass ich das
beratungsresistent.
Dann mache ich das, dann ziehe ich das durch. Aber ich bin übrigens heute noch wirklich ein bisschen stolz auf die Rede, weil ich sagen kann, das war ein kleiner Schock in der Fraktion und seitdem hat es sich wirklich gebessert und wir sind wieder sehr viel politischer geworden.
Aber wenn Sie sagen, die Leute sitzen ja nicht für sich im Bundestag, erklärt sich die Heftigkeit von Auseinandersetzungen in der Linken auch aus diesem Satz, den ich gelesen habe? Posten sind immer knapp und mit Privilegien verbunden und Linke haben außerhalb der Partei schlechtere Chancen als andere. Also schau an, da kämpft man um Privilegien.
Naja, vor allen Dingen manchmal sogar um Existenzbedingungen. Wir hatten Abgeordnete, die ausgeschieden sind, als wir noch PDS waren. Die bekamen anschließend Sozialhilfe. Gab es noch keine Hartz IV. Weil sie keine Chance hatten, als ehemalige PDS-Abgeordnete irgendwo an- und eingestellt zu werden. Das ist natürlich ganz anders, wenn ich aus der CDU-Fraktion abgewählt werde. Ja, dann finde ich viel leichter einen Job. Das musste ich immer mit berücksichtigen. Und insofern haben Sie recht, da geht es manchmal auch um Existenzfragen. Was glauben Sie, wie schwer das ist, selbst heute noch, wenn Abgeordnete ausscheiden aus dem Bundestag, ich meine, darüber rede ich nicht, ich sage auch nicht wer, die mich dann anschreiben, weil sie nichts finden. Und gleichzeitig haben wir gesagt, wir können sie aber nicht beschäftigen. Verstehen Sie? Das wird ja dann so eine falsche Beschäftigung, dass wir immer sagen, wer ausscheidet, kann dann bei uns arbeiten. Das geht ja nicht. Gar nicht leicht, kann ich Ihnen nur sagen. Gar nicht leicht.
Ihre Verdienste natürlich nicht allein. Sie rechnen sich an mit der SED, PDS, die Linke, die Eliten der DDR in die Bundesrepublik überführt zu haben. Wie begründen Sie das?
Das ist ganz einfach. Nicht nur die Eliten, sondern vor allen Dingen auch die mittlere Funktionärsschicht. Die Eliten der alten Bundesländer haben die Vereinigung mit den Eliten der neuen Bundesländer abgelehnt. Und zwar sowohl in der Kunst- und Kulturszene als auch in der Wissenschaftsszene, als auch im pädagogischen Bereich, im medizinischen Bereich und so weiter. Dann kam hinzu, dass wir natürlich, weiß ich nicht wie viel, aber hunderttausende mittlere Funktionäre hatten, die ja auch nicht wirklich gewollt waren. Und die Schwierigkeit bestand darin, dass keine andere Partei sich dieser Leute angenommen hat. Keine. Die Rechtsanwälte haben ganz viele, aus dem Osten waren ja nicht so viele, aber die haben ganz viel FDP gewählt, haben sie dann nicht mehr gemacht. Weil die einzige Partei, die das neben uns hätte übernehmen können, wäre die FDP gewesen. Sie war eine 7%-Partei, sie hatte nicht den Bürgerrechtshintergrund wie die Grünen. Und die CDU, CSU und die SPD wollten das nicht und haben sich das nicht getraut, weil sie dachten, dass sie dann zu viele Wählerinnen und Wähler in den alten Bundesländern verlieren. Während die FDP war ja nicht so groß, die hätte das eigentlich riskieren können, hat sie aber nicht. Hat allein uns die Aufgabe überlassen. Und wenn ich heute mit Verantwortlichen aus anderen Parteien spreche, sagen die immer, ja, Herr Gysi, das ist im Kern Ihr Verdienst und das haben Sie nicht schlecht gemacht. Das ist natürlich nicht allein mein Verdienst, das hätte ich auch gar nicht geschafft. Klar. Aber das war die erste Aufgabe der Partei und damit war ein Problem verbunden. Wir wurden zu wenig von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Osten gewählt. Bis denen klar wurde, wenn ihre Eliten nichts taugten, dann taugten ja auch sie nichts. Also dann gab es so eine Brücke dorthin. Das war interessant. Es war auch spannend, den Bruch zu erleben, wann ich plötzlich im Osten wirklich akzeptiert wurde. Für mich ist das ein Tag, ist natürlich Quatsch, sowas ist ein längerer Vorgang, aber ich habe diesen einen Tag noch in Erinnerung. Und das nächste war aber, dass es ein Aus... Ja, kann ich Ihnen sagen, ich saß bei RTL auf dem heißen Stuhl. Und im Osten wird ja sehr viel Privatfernsehen gesehen, viel weniger Öffentlich-Rechtliches, auch interessant. Und da standen doch immer vier, die einen behagten die ganze Zeit. Und da ging es um die Bildung der Komitees für Gerechtigkeit im Osten, die gar nicht funktioniert haben. Aber auf jeden Fall war das zum Zeitpunkt der Bildung. Und die schimpften alle auf mich ein. Ich war dann damals ja noch reaktionsschneller als heute. Ein Staatssekretär aus dem Bundesinnenministerium, Mitglied der CSU, sagte immer, Sie haben doch keine Ahnung, Sie haben doch keine Ahnung. Und dann sagte ich, das stimmt, aber hier geht es ja nicht um Ahnungen, sondern um Kenntnisse. Und solche Frechheiten fielen mir auch noch ein. Und dann war ich am nächsten Tag in dem katholischen Eisfeld in Thüringen. Dort wurde ich immer mit Mörderplakaten und allem drum und dran begrüßt. Vorher. Nichts mehr. Die Leute klopften mir plötzlich auf die Schulter und sagten, so wie gestern musst du das immer machen und so. Das ist für mich der Tag. Es ist in Wirklichkeit ein Prozess, ja. Aber den werde ich nicht vergessen. Das war am nächsten Tag und da habe ich immer meinen Fahrer gefragt, ob ich wieder hinfahren muss. Das wird ja wieder so furchtbar. Und da hat er immer gesagt, da gibt es doch aber eine kleine PDS-Gruppe, die hält das ganze Jahr aus. Na schön, habe ich gesagt. Also fahrt mal wieder hin.
Herr Gysi, Rechtssicherheit ist die höchste Form der Staatssicherheit. Das ist etwas, was Sie immer betont haben. Also mit anderen Worten, Ihre Partei mit dem Grundgesetz, mit der Demokratie versöhnen, sie dorthin führen, wie auch immer. Aber immer wieder lese ich Appelle, wie auch in diesem Buch, die Linke muss begreifen, dass Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit nicht Beiwerk sind, sondern diese Werte müssen ihr Anliegen sein. Also hat sie es doch noch immer nicht begriffen oder wie verstehe ich so ständige Appelle?
Ja, das Wichtige ist, dass man es nie vergisst, weil man sich so daran gewöhnt, wenn man es hat, dass man es in der Bedeutung vernachlässigt. Aber ich glaube, dass das auch unser Verdienst ist, dass die Partei wirklich auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Es war ja auch kein Zufall, dass jetzt die Verwaltungsgerichte eben und dann das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass unsere Abgeordneten nicht mehr beobachtet werden dürfen etc. Wenn sie eine grundsätzlich andere Einschätzung getroffen hätten, dann hätten sie das auch anders entschieden. Und das war kein leichter Vorgang, denn man muss ja wissen, die Menschen in der DDR sind ja nicht mit dem Grundgesetz groß geworden. Aber trotzdem, ich glaube, dass sie das akzeptiert haben und vor allen Dingen meine Partei. Wissen Sie, was mich erstaunt hat bei dem Bielefelder Parteitag? Da habe ich ja zwischendurch gesagt, wie wichtig die Rechtsstaatlichkeit ist und dass die mir ja auch genutzt hat. Und da klatschte der ganze Parteitag. Das ist ja interessant, wenn es ein Satz gewesen wäre, der für Sie nicht weiter wichtig gewesen wäre, hätten Sie nur zugehört, aber nicht reagiert. Aber daraufhin haben Sie richtig geklatscht, weil es Ihnen ein Bedürfnis ist. Ich glaube, da sind wir ziemlich weit. Aber ich möchte, dass wir das nie vergessen. Und deshalb schreibe ich das so. Immer wieder daran denken, dass das ganz wichtige Güter sind. Es gibt ja zwei Gründe, oder wahrscheinlich mehr Gründe, aber zwei wichtige Gründe, warum wir über die 10%-Schranke bei Wahlen nicht hinauskommen. Und der eine Grund ist eben, es gibt immer noch so ein gewisses Misstrauen gegen uns, wie wir denn wären, wenn wir die Macht hätten. Und da ist es wichtig, dass die Leute wissen, wir machen sogar mehr Demokratie, wir schützen die Rechtsstaatlichkeit und wir sind jederzeit wieder abwählbar.
Und ein zweiter wichtiger Punkt, den arbeitet Stefan Hebel, also der Kollege, heraus, der mit Ihnen zusammen das Buch gemacht hat und schreibt, die
das
aus
der... Das war übrigens ein fünfstündiges Gespräch, verstehen Sie?
Nein,
aber Er war am Ende seiner Kräfte, ich nicht, um das auch mal zu sagen.
Ja, ja, da sind Sie ganz Profi und halten von vorne bis hinten die Spannung eines Interviews. Da hat der Journalist offenbar Schwierigkeiten gehabt. Also, er schreibt, die aus der SED entstandene PDS dürfte dafür gesorgt haben, dass rechte und rechtsextreme Kräfte in der ehemaligen DDR nicht noch stärker geworden sind. Also mit anderen Worten, eine linke Kraft habe den frustrierten und irritierten Halt und den Heimatlosen Heimat gegeben. Wenn das so ist, dann war doch aber der auch in Ihrem Elternhaus ganz starke antifaschistische Impetus der DDR ein Mythos.
Ja, der war auch in mir tief verankert und das war ganz konkret. Im Januar 90 wurden die Republikaner gebildet, einmal von einem NVA-Offizier, einmal von einem Offizier der Staatssicherheit und so weiter. Und da hatten wir eine Parteivorstandssitzung. Und da habe ich gesagt, die driften alle weg, die driften jetzt in eine ganz andere Richtung, nicht alle, aber eben ein Teil. Und da habe ich gesagt, jetzt stehen wir vor folgender spannenden Frage. Wir können uns partiell ihre Interessen annehmen. Rente, soziale Stellung, weiß ich was, Respekt vor Biografien und so weiter, sage ich. Wenn wir das machen, werden sie aber Einfluss auf unsere Kultur bekommen. Dann wird unsere Kultur, das muss ich nur sagen, partiell auch kleinbürgerlich strukturiert sein. Das ist der Nachteil. Wir werden dann in einem westlichen Sinne nicht so sehr modern sein. Sage ich auf der anderen Seite, wenn wir es nicht tun, verhalten wir uns verantwortungslos. Und das war so eine bewusste Entscheidung, zu sagen, nein, wir machen das. Wir haben das lange beraten im Parteivorstand und haben uns dafür entschieden. Und dadurch haben wir, indem wir bestimmte Interessen vertreten haben, verhindert, dass die Leute sich völlig unvertreten fühlten. Und dann möglicherweise auch rechtsextrem geworden wären. Ich muss noch was sagen zum Osten. Die Mitgliedschaft in unserer Partei war natürlich nicht zufällig. Und wer da blieb, der wusste auch, wo er bleibt. Die Mitgliedschaft in der CDU und in der SPD war eher zufällig. Also ich könnte Ihnen Leute nennen, die in der SPD gelandet sind, die hätten auch in der CDU landen können und umgekehrt. Das lasse ich mal weg. Aber der Rechtsextremismus, das war meine Sorge. Wie verhindere ich, dass er zu stark wird? Dass es ihn gibt, kann ich ja nicht verhindern. Also nicht nur ich, sondern wie verhindern wir, dass er zu stark wird? Und ich glaube, da haben wir in den ersten Jahren wirklich eine wichtige Arbeit geleistet.
Und wie ist das jetzt? Also die Linke fordert ja offene Grenzen. Da haben Sie durchaus Ihre Schwierigkeiten damit, weil Sie sagen, Reisefreiheit ist ja nicht gleich Bleiberecht. Würden Sie uns das bitte erläutern, was das in der Konsequenz letztlich heißt?
Naja, das heißt Folgendes. Wenn man aus einem Land wie der DDR kommt, tritt man für universelle Reisefreiheit ein. Denn die Beschränkung des Reiserechts war ja mit das Schlimmste in der DDR. Also es gab auch Schlimmeres, aber das war schon schlimm, dass du einem Kind sagen musst, du musst, wenn du Mann bist, 65 Jahre alt werden, wenn du Frau bist, 60 Jahre alt werden, bevor du mal nach Paris fahren kannst. Das ist doch irgendwie absurd, ne? Oder nach London. Ich will jetzt gar nicht an West-Berlin oder Bonn denken, ganz genauso. Und deshalb bin ich auch für offene Grenzen, das heißt für ein unbegrenztes Reiserecht. Das haben wir nicht in Deutschland. Wir sind da sogar ziemlich streng. Die Leute müssen aus vielen Ländern Visa beantragen, ist alles sehr schwer. Aber Reiserecht heißt nicht gleich Bleiberecht. Bleiberecht sagen wir immer Menschen in Not, weil auch wir wissen, dass wir nicht für die gesamte Menschheit Platz haben. Nun füge ich aber hinzu, wir haben auch nicht für alle Menschen in Not Platz. Das sind ja auch weit über eine Milliarde. Das wissen wir. Bloß ich nenne Ihnen jetzt keine Zahl, sondern wir haben eine andere Herangehensweise. Ich sage, einerseits müssen wir selbstverständlich Flüchtlinge anständig behandeln, unterbringen und integrieren. Und andererseits müssen wir jetzt ernsthaft, wirklich ernsthaft und so schnell wie möglich beginnen, etwas gegen die Fluchtursachen zu tun. Denn wenn wir das nicht machen, dann sage ich Ihnen, kommen die Weltprobleme jeden Tag verschärfter zu uns, bis sie nicht mehr beherrschbar sind.
Ist das denn letztendlich eine wohlfeile Ausrede? Weil Entwicklungshilfe hat das über viele Jahre mit ganz vielen Mitteln gegeben. Und trotzdem ist die Situation so, wie sie ist. Und wird sich auch schon aus demografischen Gründen, denken wir daran, Afrika wird 2050 die jüngste arbeitsfähige Bevölkerung haben, die es jemals gegeben hat. Und zwar in der Masse noch stärker als jetzt in Indien oder in China.
Ja, darf ich Ihnen dazu drei Bemerkungen machen. Erstens, Entwicklungshilfe bei uns ist in aller Regel Darlehen, nicht etwa dass wir das Geld einfach so hingeben. Das ist aber nicht so schlimm. Zweitens achten wir immer darauf, dass die Aufträge an deutschen Firmen gehen. Also zumindest vor Müller. Müller macht das übrigens deutlich besser. Ich meine, er ist in der CSU, ich muss es trotzdem sagen, als seine Vorgänger. Und das Dritte ist, es war immer zu wenig. Die UNO hat vor 45 Jahren beschlossen, 0,7% des Bruttoinlandsprodukts. Haben wir jahrelang beantragt, nie bekommen. Wir sind jetzt bei 0,4%. Und das Interessante ist, dass jetzt die Bundeskanzlerin in New York gesagt hat, sie ist für 0,7%. Warum? Weil wir plötzlich vor dieser Herausforderung stehen. Verstehen Sie, jetzt wird das erkannt. Und dann muss es dort wirklich um Entwicklung gehen.
Ich sage Ihnen ein Beispiel. Schließt das auch ein, dass offene Grenzen nicht offene Grenzen bleiben können?
Nein, ich sag ja, es gibt einen Unterschied zwischen Reiserecht und Bleiberecht. Das sage ich nochmal. Natürlich können wir nicht alle aufnehmen. Das wissen auch wir. Das macht ja auch Bodo Ramelow als Ministerpräsident in Thüringen nicht. Außerdem ist er an Bundesgesetze gebunden. Der ist ja von unserer Partei der Ministerpräsident. Ein Beispiel will ich Ihnen nennen. Wir subventionieren Lebensmittel. Das kann für Deutschland in Ordnung sein, das kann auch für die Europäische Union in Ordnung sein. Aber wissen Sie, was eine Frechheit ist? Dass wir subventionierte Lebensmittel nach Afrika exportieren. Weil Afrika natürlich nicht in der Lage ist, die eigenen Lebensmittel zu subventionieren, sind wir immer billiger und verhindern das Entstehen einer eigenen Landwirtschaft. Ist das Entwicklungshilfe? Nee, das ist das Gegenteil davon. Und so ist der Westen insgesamt strukturiert. Selbst wenn er Entwicklungshilfe gibt, achtet er immer darauf, wie seine Vorteile aussehen. Es muss uns darum gehen, den Hunger, Not und Armut wirklich zu überwinden. Ich sage Ihnen noch zwei Sachen. Das eine ist, jährlich sterben auf der Erde 70 Millionen Menschen, davon 18 Millionen an Hunger, obwohl wir eine Landwirtschaft haben weltweit, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Und das zweite ist, dass wir die technische Revolution unterschätzen. Wir haben jetzt eine technische Revolution, die gleichbedeutend ist wie damals die Erfindung des Buchdrucks oder die Erfindung der Dampfmaschine. Das ist die Digitalisierung des Lebens. Und wissen Sie, was die Folge ist? Wir lebten doch in Europa davon, dass die Menschen in Afrika nicht wussten, wie wir hier leben. Jetzt wissen Sie es. Und damit sind Fragen beantwortet und damit ist auch Flucht verbunden. Und deshalb sage ich wirklich, wir müssen anfangen, so ernsthaft wie möglich die Fluchtursachen zu bekämpfen, sonst wird es unbeherrschbar.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Gregor Gysi, Vorsitzender der Bundestagsfraktion Die Linke. Wir reden auch anhand seines Buches Ausstieg links, eine Bilanz, Westend Verlag, 14,99 €. Herr Gysi, es ging Ihnen ja immer darum, Die Linke in die Regierungsfähigkeit im Bund zu führen. Die mangelnde außenpolitische Verlässlichkeit der Linken sei jedoch einer der Gründe, warum es in Deutschland auf lange Zeit eine große Koalition geben werde, hat der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler hier gesagt. Warum? Weil Deutschland, ob nun gewollt oder nicht, eine Mittelmacht in Europa geworden ist. Mit Sarah Wagenknecht an der Spitze der Bundestagsfraktion der Linken kann die Große Koalition sich dessen doch eigentlich noch sicherer sein.
Also Regierungsfähigkeit, ich weiß gar nicht, was dazugehört, wenn ich mir die jetzige Regierung ansehe. Also das können wir alle schon längst, kann ich nur sagen.
Die sind klar, für Gags sind sie immer gut.
Ja, ich meine, was heißt hier Fähigkeit? Was Sie meinen ist, ob das inhaltlich zusammenginge. Ich sage Ihnen Folgendes. Ich sehe die großen Schwierigkeiten gar nicht in der Außenpolitik, komischerweise. Ich sehe die eher in der Sozialpolitik, wie ich die SPD zu einer vernünftigen Rentenpolitik, zur Überwindung der prekären Beschäftigung, die sie ja erfunden hat mit der Agenda 2010, bringen soll. Das ist für mich die viel schwierigere Frage. Trotzdem sage ich noch eins, was wichtig ist. Erstens, eine große Koalition, wenn wir die 2017 wiederbekommen, theoretisch, und 2021 auch wiederbekommen, theoretisch, dann verliert die Demokratie noch mehr Wert bei den Menschen. Weil sie sagen, es ist doch völlig wurscht, was ich auch immer wähle. Sowieso koalieren immer dieselben Parteien, die haben zusammen immer eine Mehrheit. Dagegen kann man gar nichts machen. Das ist schon deshalb gar nicht gut. Zweitens gibt es drei Voraussetzungen. Und ich glaube, dann würde man sich auch verständigen. Die erste Voraussetzung ist, dass es arithmetisch geht. Wir müssen natürlich, wie jetzt, eine Linke im Bundestag haben, eine Mehrheit im Bundestag haben. Das heißt, SPD, Linke und Grüne. Wenn wir die nicht haben, können wir sowieso vergessen. Das zweite ist, wenn das arithmetisch geht, muss es eine Stimmung in der Bevölkerung zu einem Politikwechsel geben. Hatten wir nicht. Hatten wir weder 2013, noch haben wir sie jetzt. Es fängt jetzt an, so ein bisschen die ganze Fluchtproblematik, die Überforderung der Bundesregierung und so weiter, die Stimmung sich zu verändern, aber zum Teil gar nicht zum Positiven, zum Teil schon, wenn ich mal an diese vielen, vielen ehrenamtlichen, freiwilligen Helfer denke, vor 20 Jahren bei einer nicht ganz so dramatischen, aber ähnlich schwierigen Situation war davon überhaupt keine Rede. Spannend, was hat sich in der Gesellschaft verändert, dass plötzlich so viel ehrenamtliche Hilfe geleistet wird. Aber auf der anderen Seite haben wir einen Zuwachs an Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Das heißt, die Dinge geraten durcheinander. Aber wenn es eine Stimmung in der Bevölkerung gibt nach einem Politikwechsel, so wie ich es erlebt habe nach Eberhard Diebchen in Berlin, da gab es so eine Stimmung, und zwar in Ost- wie in West-Berlin, dann können sich auch Parteiführungen gar nicht entziehen. Die denken nur, dass sie sich entziehen können. Das läuft da nicht. Dann gibt es so einen Druck von der Straße, bei jedem Infostand, ja, überall. Das Dritte nicht vergessen, ja, man muss es vorher in Gesprächen vorbereiten. Es gibt Gespräche, so sage ich mal, auf der dritten Ebene, auf der zweiten Ebene, aber noch viel zu wenig auf der ersten Ebene. Und die Bereitschaft ist natürlich in der SPD gering, sie ist auch bei den Grünen gering. Und bei uns ist es so, dass eine Mehrheit das, glaube ich, will, aber eine Minderheit will es nicht.
Aber jetzt geht es mir nochmal um ein bestimmtes politisches Prinzip, das Sie in dem Buch auch ansprechen, dass eigentlich bestimmte historische Veränderungen immer von der jeweils gegnerischen Partei gemacht werden mussten. Also Willy Brandt, die Ostpolitik, Schröder, die Agenda 2010. Und jetzt mache ich einen ganz kleinen Umweg über Griechenland. Der Tsipras ist das nächste Beispiel, nicht wahr? Der muss jetzt was machen, was die Richtig. Linke nie unterstützen würde.
Ja, aber er hat sich doch erstens jetzt das Votum der Wählerinnen und Wähler geholt. Zweitens, die linke Abspaltung, die es gegeben hat, ist politisch tot. Die hat nicht mal die 3% erreicht. Man kann auch nicht sagen, naja, die waren ja so neu und konnten sich noch gar nicht etablieren. Die waren die ganze Zeit im Parlament. Alle Wählerinnen und Wähler haben gewusst, dass es die, die nicht mitgestimmt haben mit Tsipras, sondern es war ja die konservative Opposition, die mit ihm gestimmt hat. Und sie hatten die Parlamentspräsidentin, eine wichtige Frau, auf ihrer Seite. Also sie waren ja nicht unbekannt. Trotzdem sind sie unter 3% gelandet. Das liegt übrigens daran, dass die griechische Bevölkerung nicht den Grexit will. Sie wissen, welchen Wert der Euro hat. So, und dafür musste er Kompromisse machen, die tun mir weh. Ich fand das auch nicht gut, was die Bundesregierung gemacht hat. Wir waren nicht solidarisch mit Griechenland. Dadurch haben wir die Solidarität aufgekündigt in der Europäischen Union. Und jetzt erfahren wir in der Flüchtlingsfrage, dass die anderen nun auch nicht mit uns solidarisch sind. Das kommt davon, wenn man sowas aufkündigt. Die ganze Tonlage gegenüber Griechenland war schon falsch. Aber Tsipras hat sich trotzdem Spielräume erkämpft. Und jetzt wird es Schuldenerleichterung geben. Er musste natürlich höhere Träume haben. Davon ist natürlich einiges zerstört worden. Das ist wahr. Sehen Sie mal, wenn wir in die Bundesregierung kommen, werden wir auch viele Dinge gar nicht machen können, von denen wir träumen, schon weil das Europarecht das nicht zulässt oder das Kräfteverhältnis. Aber ich sage immer eins, man muss kompromissfähig sein. Das heißt, die Schritte können viel kürzer sein, als man es sich vorgestellt hat. Nur die Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Wenn man in die falsche Richtung geht, verliert man seine Identität. Das geht nicht.
Aber wenn ich das Prinzip jetzt für die Linke mal durchdenke, dann müsste das doch eigentlich so sein, dass eigentlich nur Sarah Wagenknecht die Linke in eine Regierungsbeteiligung mit SPD und Grünen führen könnte.
Nicht nur sie. Da gehören viele mit, aber sie auch. Und ich glaube, dass wenn sie dann...
Ist das ihre historische Aufgabe?
Das weiß ich nicht. Das würde ich jetzt noch nicht einschätzen. Da müssen wir die Entwicklung abwarten. Aber es wird die Aufgabe, irgendwann wird diese historische Aufgabe vor uns stehen. Und zwar deshalb, weil ja über 90% unserer Wählerinnen und Wähler sich das wünschen. Da kommen wir schon gar nicht dran vorbei. Das Zweite ist, dass wir doch auch auf reale Veränderungen gar nicht verzichten können. Stellen Sie sich mal vor, wir wären jetzt in der Regierung und erreichten gleiche Rente
Trauen
für gleiche
Sie
Lebensleistung
in Ost und West. Zu?
Sie wird lernen, die Mehrheitsmeinung der Fraktion zu vertreten. Und wenn sie das lernt, dann traue ich ihr das zu. Klar.
Herr Gysi, ich will jetzt nicht darüber lamentieren, dass Sie als Anwalt mit der Ermittlungsabteilung der Stasi und vor allem der Abteilung Staat und Recht der SED verhandelt haben. Sie waren loyal zum SED-Staat und Sie behaupten nun im Buch aber, die Stasi habe relativ prominenten Dissidenten Jobs besorgt, weil sie sonst keiner beschäftigt hätte. Und weil den Betroffenen das peinlich sei, veröffentlichten diesen Teil der Opferakte auch nicht. Jetzt mal abgesehen davon, dass viele Dissidenten ja bekanntlich bei der Kirche beschäftigt waren, die hat bestimmt die Stasi da nicht hingebracht. Ich empfinde das ehrlich gesagt als eine Verhöhnung der Opfer. Da auch ist er wieder irgendwie. Irgendwie so der alte Gysi aus der SED-Zeit.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte eine Diktatur erklären. Sehen Sie mal, bei einer Diktatur ist es so, wenn jemand zum Staatsfeind erklärt wird, bekommt diese Person von niemandem mehr etwas. Natürlich, wenn man in der Kirche beschäftigt ist, dann hat man das Problem nicht. Aber zum Beispiel bei Robert Habermann. Was tun? Er war überall rausgeflogen. Und dann ist so ein Geheimdienst, wenn er den Auftrag hat, dafür zu sorgen, dass er ihn ja auch nicht verhungert, verpflichtet, sich was einfallen zu lassen. Das ist in einer Demokratie überhaupt nicht nötig. Selbst wenn mich der Verfassungsschutz verfolgt, stellt mich ja ein anderer an und ein. Sehen Sie, ich habe erlebt, dass Bärbel Bohley plötzlich den Auftrag bekam, so eine Schilder um eine Baustelle mit einem Schiff zu bemalen. Na, glauben Sie, dass die Reichsbahn oder der Bauträger, weiß ich, wer da den Auftrag hatte, sich das je gewagt hätten? Ich will ja bloß darauf hinweisen, dass eine Diktatur ganz andere Strukturen nach sich zieht. Die Staatssicherheit hat die Leute verfolgt, abgehört, hat auch zersetzend gearbeitet zum Beispiel, hat versucht, in die Biografien einzugreifen und gleichzeitig war sie auch wieder für bestimmte Punkte verantwortlich. Denn wenn sie das machte, gab es niemanden, der den Leuten noch was gab.
Aber hätten Sie denn in diesem langen Gespräch vielleicht doch ein Wort finden können, wenigstens für die Opfer, die es da gegeben hat, für Menschen, die noch heute, 25 Jahre später, im Grunde psychische Wracks sind?
Ja, doch, das habe ich aber auch gefunden. Ich habe ja davon gesprochen, dass der große Gewinn der Einheit schon in der Freiheit und Demokratie besteht und dass es Menschenrechtsverletzungen auch grobe gegeben hat. Ich habe mich übrigens schon 1989 im Dezember aufrichtig auch bei der Bevölkerung entschuldigt. Nicht, dass ich diese Untaten begangen hätte, aber für das, was die Parteiführung, der ich ja auch angehörte, nicht der Führung, aber der Partei gehörte ich an, alles gemacht hat. Aber verstehen Sie, ich will doch bestimmte Zusammenhänge erklären. Ich finde das auch gar nicht weiter schlimm. Aber ich weiß, ich kenne ja einige, dass denen das peinlich ist. Und ich wollte denen sagen, das muss euch nicht peinlich sein. Eine Diktatur ist so gestrickt.
Herr Gysi, als Sie 2002 schon einmal ausstiegen, folgten 3 Herzinfarkte. Ein Aneurysma erforderte eine Gehirnoperation. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesmal bei bester Gesundheit bleiben und danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag, Gregor Gysi. Sein neues Buch heißt Ausstieg links, eine Bilanz, Westend Verlag, 14,99 €. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.